Das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Dunja Hayali.
Schönen guten Abend. Wie konnte es dazu kommen, dass unter anderem ein 17-Jähriger einen SPD-Mann krankenhausreif prügelt? Wie konnte es insgesamt zu diesem politisch brutal vergifteten Klima kommen? Der Angriff auf Matthias Ecke ist jedenfalls kein Einzelfall. Allein in den letzten Tagen gab es mehrere Übergriffe auf Politiker, auch jenseits von Dresden. Was mit der Verrohung der Sprache begann, mündet aktuell also vermehrt auch in physische Attacken auf Politiker, und zwar aller Couleur. Einer Demokratie, in dem der harte, aber faire Streit gepflegt werden sollte, unwürdig, finden viele und sind deshalb in Berlin und Dresden auf die Straße gegangen, um gegen die ausufernde Gewalt Stellung zu beziehen. Thomas Bersch.
Wie sehr der Angriff auf die Wahlkämpfer am Freitag die Zivilgesellschaft im Land alarmiert, das zeigte sich heute als Vertreter fast des gesamten politischen Spektrums nebeneinander in Berlin und Dresden auf den Bühnen standen. Vor insgesamt Tausenden, die der Vorfall auf die Straßen getrieben hatte. Warum?
Weil ohne die Menschen, die sich als Politiker und PolitikerInnen in den demokratischen Parteien für unsere Interessen einsetzen, gibt es auch keine Demokratie mehr. Und wenn diese Menschen angegriffen werden, dann ist es ein direkter Angriff auf die Demokratie.
Wenn man nicht am Anfang einschreitet und zeigt, hier ist die Grenze, dann wird aus einem Einzelfall ganz schnell ein zweiter und ein dritter und ein vierter Fall. Und dann schauen wir uns alle an und fragen uns, wie konnte das passieren?
Den Fall vom Freitag übernahm das LKA Sachsen. Inzwischen hat sich ein 17-Jähriger gestellt und behauptet, dass er es war, der den Politiker geschlagen hat.
Der Jugendliche ist bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu dem weiter durch die Zeugen benannten, bisher unbekannten Tatverdächtigen, die dauern weiterhin an.
Übergriffe auf Politiker gehören inzwischen praktisch zum Alltag für alle Parteien, das belegen Zahlen des Bundestages. Ursächlich für Angriffe ist für die Demonstranten heute die Verrohung der Sprache, vor allem durch die AfD. Deren Bundessprecher sieht keine Mitschuld. Er verurteilt den Angriff. Zudem müssten Wahlkämpfe ohne Gewalt geführt werden. Doch genau das bleibt nicht ohne Kommentar. Die Gewaltbereitschaft habe eine Ursache.
Sie hat damit zu tun, dass in diesem Land eine gesellschaftliche Stimmung geschürt wird durch Botschaften der Verächtlichmachung der Demokratie, die von der AfD und von anderen Rechtsextremisten ausgeht. Und insofern tragen diese Leute, die damit gedroht haben, uns zu jagen, in diesem Land aufzuräumen, ja auszumisten, auch eine Mitverantwortung.
Der Politiker Matthias Ecke, am Freitag Opfer des Angriffs, wurde heute operiert. Am Rand der Demonstrationen in Dresden heißt es, er plant demnächst den Wahlkampf wieder aufzunehmen.
Ja, wieso finden Bürger in einem demokratischen Land kein anderes Mittel, um ihren Frust loszuwerden, als ihn in Gewalt münden zu lassen? Kai Rudolf Korte ist bei mir, Politikwissenschaftler, der zu diesem Thema auch schon geforscht hat. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frustration gab es schon immer, entlud sich aber in der Regel eher verbal, in den sozialen Medien und wo auch immer. Jetzt diese gefühlte, jedenfalls doch massive Zunahme der Gewalt in physischer Form. Woher kommt das?
Ja, das übersetzt sich vom Denken, vom Sprechen in das Handeln offenbar. Es ist eine Radikalisierung, die wir an den Rändern beobachten können, auch messen können. Die drückt sich ja auch in Wahlentscheidungen aus, in der Radikalisierung. Es gehört aber auch ein staatsverächtlicher Grundton in der politischen Mitte dazu, ganz offenbar, der auch gerne mal gegen den Staat, gegen die Parteien hetzt.
Alexander Gauland, viele werden das noch im Ohr haben. Wir werden sie jagen, was er damals gesagt hat. Solche Aussetzer oder aber auch Zuspitzungen sind, wie Sie es gerade schon gesagt haben, ja auch jenseits der AfD mittlerweile verbreitet. Welchen Anteil haben denn Parteien oder Politiker, die die Verrohung der Sprache eben damit auch befeuern?
Ja, einen großen Anteil, weil sie geradezu einladen dazu. Sie liefern die Geschichte, den Hintergrund, die Begrifflichkeiten. Und an denen kann man sich orientieren. Dadurch entsteht Solidarität in der Hetze, im Hass. Man fühlt sich nicht alleine, geradezu aufgefordert und angefeuert. Und das ist eine neue Qualität, die es in dieser Form so bisher nicht gab.
Und es sind dann eben auch Einschüchterungsversuche, die wirken. Also wir wissen, Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen ziehen sich immer mehr zurück, Stellen können zum Teil gar nicht mehr neu besetzt werden. Ja. Welche Konsequenz hat das für die Demokratie?
Gravierende. Angst ist ein Killervirus in unserer Demokratie. Und Angst lähmt. Angst frisst sich in eine Gesellschaft. Insofern werden sich viele zurückziehen, nicht mehr mitmachen. Und insofern hat das Konsequenzen auch im Blick auf die Mobilisierung vor Wahlen. Denn wir brauchen nicht nur die Plakatierung, sondern auch Veranstaltungen, um nicht zu wissen, wen wir wählen, aber dass wir überhaupt wählen gehen. Und ohne die Mobilisierung ist eine Demokratie auch nicht denkbar. Demokratie ist Teilhabe und Teilnahme. Künstliche Intelligenz hilft uns da wenig.
Also Angst und Einschüchterung führen dann eben auch zum Rückzug. Und das im Superwahljahr. Ja. Wir sprechen gleich noch weiter. Karl Rudolf Korte, danke bis hierher. Gerne. Denn jetzt wollen wir auf die CDU schauen. Die will sich in den nächsten 3 Tagen auf dieses Superwahljahr vorbereiten. Mehr noch, nach 16 Jahren soll auch ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet werden. Im Vordergrund steht wohl die Frage, ob die Delegierten den neuen Kurs, der deutlich konservativer als unter Angela Merkel ist, inklusive Leitkultur, mittragen werden. Und im Hintergrund, wer Kanzlerkandidat wird. Aber eins nach dem anderen. Ines Trams.
Zuversichtlich, ja selbstsicher geben sich der Parteichef und sein Generalsekretär beim Hallenrundgang vor dem Parteitag. Der Kurs, den sie eingeschlagen haben, der passt in ihren Augen. Die Deko unterstreicht das.
Ich bin wirklich sehr beeindruckt von dem ganzen Bild, das wir hier haben aufbauen lassen. Das sind tolle Bilder. Es ist eine richtig gute Optik.
Ein neues Grundsatzprogramm will die CDU beschließen. Konservativ ist es in Teilen eine Abkehr von Angela Merkel. Eine Leitkultur wird da gefordert, eine restriktivere Migrationspolitik, auch eine Rückkehr zur Atomkraft. Doch Daniel Günther, Landeschef in Kiel, warnt, die CDU solle zurück zum Kurs der Mitte von Merkel.
Ich glaube, es ist erstmal wichtig festzustellen, dass wir einen Teil der Wählerinnen und Wähler, die wir mit Angela Merkel auch erreicht haben, offenkundig heute nicht mehr erreichen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, denn unser Ziel muss ja sein, als Partei der Mitte ein besseres Ergebnis zu holen, als die Umfrageergebnisse im Moment zeigen. Und ich glaube, da ist noch ordentlich Potenzial nach oben.
Scharf und prompt die Reaktion vom Chef der Jungen Union. Lieber Daniel Günther, schreibt er in einem Brief, in welcher Partei bist du? Ich bin erstaunt und irritiert, denn du warst mir bisher nicht als Politiker aufgefallen, der rückwärtsgewandt denkt und im Gestern lebt. Nicht der einzige Diskussionspunkt. Lange wurde gerungen um eine Passage zum Islam. Letzte Sitzung der Parteiführung in der CDU-Zentrale vor dem Parteitag. Muslime will man nun im Grundsatzprogramm willkommen heißen, nicht aber einen politischen Islam.
Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt, gehört nicht dazu. Und ich glaube, das kann keiner leugnen, wenn man sich an die Demonstration letzte Woche in Hamburg erinnert, wo Muslime, auch Muslime auf der Straße stehen und ein Kalifat fordern. Da sagen wir ganz klar, dieser Teil des Islams gehört definitiv nicht dazu. Und dazu stehen wir.
Mit März hat die CDU in den bundesweiten Umfragen aufgeholt. Doch in den 3 ostdeutschen Ländern, in denen Landtage gewählt werden, liegt sie zurück. Er ahnt, er und seine mögliche Kanzlerkandidatur können scheitern am Osten.
Die ostdeutschen Bundesländer sind schwieriges Terrain für alle demokratischen Parteien, nicht nur für uns. Wir liegen immerhin ganz gut, noch nicht gut genug. Aber wir kämpfen und wir kämpfen um Platz 1. Und wir haben die Chance, auch Platz 1 zu erreichen, wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern gerade im Osten sagen, worum es jetzt bei diesen Landtagswahlen geht. Und es geht um sehr viel.
Geschlossenheit sollte das Signal sein, das von diesem Parteitag ausgeht. Doch am Vorabend ist klar, es könnte in dieser Halle in Berlin ab morgen lebhafter werden als von der Parteiführung gewünscht.
Und Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte ist noch bei mir geblieben. Ja. Sprechen wir ein bisschen über die CDU und die kommenden 3 Tage. Mhm. Wofür steht denn diese Partei jetzt nach gut 2 Jahren Friedrich Merz als Partei- und Fraktionsvorsitzender? Und wohin wird sie geführt?
Na, ist ein erster Parteitag außerhalb des Schattens von Angela Merkel. Das ist ein Emanzipationsparteitag, mit dem wir uns in den nächsten Tagen zu beschäftigen haben. Nicht gegen Merkel, aber doch etwas anderes. Und das drückt sich auch aus, dass man nach fast 20 Jahren ein Grundsatzprogramm ja neu verabschiedet und versucht, darin auch das Neue zu identifizieren, was um den Parteivorsitzenden herum sich darstellt.
Also ist modern mit der Ausgleich ein bisschen vorbei?
Ja, denn die progressive Mitte, die Merkel angezogen hat, wird sich ein bisschen verlagern im Blick auf konservative Mitte. Das ist der Ausgangspunkt, den Merz für sich kreiert hat und den er auch in das Programm mit übertragen hat.
Wahlen wurden ja bisher in Deutschland in der Regel eher in der Mitte gewonnen. Ja. Wenn jetzt die CDU etwas weiter nach rechts rutscht, also ins konservativere Spektrum, zahlt sich das aus, auch mit Blick auf den Osten?
Der Osten ist sicherlich ein Sonderphänomen. Auch wie man dort wählt, ist vom Westen zu unterscheiden. Aber wichtig ist natürlich die Integrationsfähigkeit dieser Partei in alle Richtungen. Das hat sich groß gemacht, stark gemacht, Bündnisfähigkeit. Nicht nur Offenheit, was andere Koalitionen anbelangt, aber der Satz, in der Mitte muss die Mehrheit geschaffen werden, gilt natürlich für die Union auch. Wenn sie sich weiter nach rechts verlagert, heißt das nicht, dass sie nur mit bestimmten Parteien koalieren kann.
Aber dann haben Sie ja immer noch einen Daniel Günther, wie wir auch gerade im Beitrag gesehen haben, der immer wieder versucht, das in die Mitte zu rücken.
Ja, das ist die Vielfalt, die Ministerpräsidenten auch zu spielen haben in einer Partei, um die Vielfalt auch als Option anzuzeigen, auch gegenüber den Wählern.
Eine Koalition mit der Linkspartei und der AfD ist, ob es auch bleibt, ist jedenfalls ausgeschlossen. Was ist denn eigentlich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Da drucksen alle so ein bisschen rum.
Ja, solange die nicht als radikalisierte Partei wahrgenommen wird, sondern eher über ihr Talkshow-Mandat wahrgenommen wird und an den linken Rändern und an den rechten Rändern der Mitte kratzt, auch mit interessanten, wichtigen Akteuren, die sie aus den Kommunen ja einwirbt für ihre Partei, ist die Möglichkeit da, mit ihr zu koalieren. Sie ist eben für alle offenbar ein Bündnispartner, weil sie nicht radikal ist, weil sie nicht so wirkt im Moment.
Und auf diesem Parteitag soll eigentlich offiziell nicht über den Kanzlerkandidaten gesprochen werden, sondern man hat sich vertagt auf nach die drei Wahlen im Osten. Ja. Im Moment ist es aber so, wenn man auf Umfragen schaut, dass Friedrich Merz hinter Markus Söder und auch Hendrik Wüst liegt. Muss er es dennoch werden oder wie kann er es denn werden?
Naja, Parteien suchen ihren Kanzlerkandidaten nicht nach Umfragen, sondern es geht darum, wie die Delegierten ihre besten Karriereabsichten übersetzen können mit der Partei, mit dem Parteivorsitz. Und Wolfgang Schäuble hat mal gesagt, ein Parteivorsitzender, der nicht Kanzler ist von der CDU, ist ohnehin nur auf Probe. Also ich glaube, nur durch Verzicht, aktiven Verzicht, kann man ihm diese Kanzlerkandidatur nehmen. Merz.
Sagt der Politikwissenschaftler Kai Rudolph-Korte. Wir haben vorausgeblickt auf den Parteitag der CDU. Ja. Und am Mittwoch werden wir dann mit Friedrich Merz hier an dieser Stelle zurückblicken auf den Parteitag. Vielen Dank.
Gerne.
Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Christus Voskrese. Christus ist auferstanden. So begrüßen sich orthodoxe Gläubige zum Osterfest, das heute stattfindet. In der Ukraine fügen sie gerne noch den Satz hinzu, auch die Ukraine wird auferstehen. Der Glaube bleibt also, auch wenn die Hoffnung schwinden mag. Kein Wunder, die Nachrichten von der Front sind auch wirklich alles andere als gut. Und wer will da schon Oster feiern? Große Gottesdienste gibt es eh nicht, die Angst vor Luftangriffen ist zu groß. Zudem sind viele Familien kriegsbedingt getrennt, die Männer an der Front oder die Menschen auf der Flucht. So wie ein Ehepaar, das Luc Walpott getroffen hat. Sie konnten gestern in letzter Sekunde nach Pokrovsk fliehen, als Russen ihr Dorf nahe der Front eingenommen haben.
Eier, Mehl, Butter, Zucker, Quark, kandierte Früchte. Nach altem Familienrezept zusammengerührt. In dieser Bäckerei in Pokrovsk standen sie gestern schon die halbe Nacht in der Backstube, um den Pascha, den traditionellen Osterkuchen, zuzubereiten. Begleitet vom Donnern der nahen Artillerie. Natürlich ist das beängstigend, Osterkuchen zu backen, wenn du so nah an der Front lebst. Aber unser Leben geht weiter. Wir vertrauen auf unsere Stärke. Wir werden siegen. Die Kriegsschäden in Pokrovsk sind allgegenwärtig. Ein Sammelpunkt für Soldaten, die den Vorstoß der Russen im 25 Kilometer entfernten Oteretine aufhalten sollen. Zum Ostergottesdienst ist die St. Michaelskirche voll. Eine Stadt unter Dauerstress. Ich kann nicht sagen, wir hätten keine Angst, weil sich die Front so bewegt. Alle sorgen sich. Aber wir haben unseren Glauben an die Armee, an Gott. Wir hoffen auf bessere Zeiten. Selbst nichtgläubige Kameraden kommen jetzt in die Kirche, weil du da an der Front einfach nur nackte Angst hast. Pokrovsk war wie die meisten Orte im Donbass geprägt von Kohlenzechen. Die Kirche ein fester Bestandteil des Lebens der Menschen. Von den 100.000 Einwohnern harren noch mehr als die Hälfte in der Stadt aus. Viele hoffen auf göttlichen Beistand. Die Menschen machen sich große Sorgen. Sie sehnen sich nach Frieden, weil alle müde sind. Aber es bleiben trotzdem viele weiter hier in der Stadt, weil sie Hoffnung haben. Katharina und Dennis sind in Pokrovsk, weil ukrainische Soldaten sie unter Einsatz ihres Lebens aus dem nahegelegenen Dorf Arkhangelske herausholten. In letzter Minute, gestern, nahmen die Russen das Dorf ein. Wir mussten aus eigener Kraft von Keller zu den Stellungen der Evakuierungssoldaten laufen, uns immer wieder auf den Boden werfen, über uns Kampfflugzeuge und es explodierten Raketen. Zwei Großmütter musste das traumatisierte Ehepaar im Keller zurücklassen. Von ihnen fehlt jede Nachricht. Ich hatte einen Rucksack mit unseren Dokumenten und den Medikamenten dabei, das war's. Das dritte Osterfest seit Kriegsbeginn in Pokrovsk feierten die Menschen heute in einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen. Wenn Gott das so will, dann werde ich eben hier begraben. Ich gehe nicht nochmal weg. Zumindest heute blieb es am Himmel über Pokrovsk ruhig.
Tja, Frieden, auf den warten nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern auch die Zivilisten im Gazastreifen. Aber Hanna, danach sieht es erstmal nicht aus.
Israel und die radikal-islamische Hamas haben sich gegenseitig vorgeworfen, die Verhandlungen über eine Waffenruhe zu blockieren. Die jüngste Gesprächsrunde in Ägypten ging heute ohne einen Durchbruch zu Ende. Unterdessen hat Israel einen der wichtigsten Grenzübergänge für Hilfsgüter in den Gazastreifen geschlossen, nachdem dieser von der Hamas mit Raketen beschossen wurde. Die Terrororganisation erklärte, dass sie dort israelische Truppen angegriffen habe. Die israelische Regierung hat einstimmig beschlossen, den arabischen Fernsehsender Al Jazeera in Israel zu schließen. Die Satelliten- und Kabelnetzbetreiber des Landes haben daraufhin die Ausstrahlung gestoppt. Zudem wurde das Büro des Senders in Ost-Jerusalem durchsucht. Ministerpräsident Netanyahu wirft dem katarischen Sender vor, seine Zuschauer gegen das israelische Militär aufzuhetzen und die Sicherheit des Landes zu gefährden. Al Jazeera weist dies zurück. Rund zwei Monate war die Fregatte Hessen im Roten Meer im Einsatz. Heute ist das Marineschiff in seinen Heimathafen an der Nordsee zurückgekehrt. In Wilhelmshaven begrüßten Angehörige die rund 240 Soldatinnen und Soldaten. Die Hessen hatte im Rahmen einer EU-Militärmission Handelsschiffe vor Angriffen der jemenitischen Houthi-Miliz beschützt. In vier Fällen konnte die Besatzung Drohnen und Raketen abwehren. Im August soll die Fregatte Hamburg ins Rote Meer entsandt werden. Der chinesische Präsident Xi ist zu einem Staatsbesuch in Frankreich eingetroffen. In Paris wurde er vom französischen Premierminister Attal empfangen. Morgen wird Xi dann Frankreichs Präsidenten Macron sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen treffen. Inhaltlich soll es dabei unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die gemeinsamen Handelsbeziehungen gehen.
Als vor 6 Jahren die damalige Digitalministerin Dorothee Bär von Flugtaxis für Deutschland sprach, spottete das halbe Land und fast das ganze Internet. Also zu einer Zeit, wo wir ja auch nicht einmal überall Glasfaser hatten und ja auch immer noch nicht haben. Aber jetzt gibt ihr die Entwicklung tatsächlich recht, denn es gibt sie, die fliegenden Taxis, für schlappe 300.000 Euro. Allerdings nicht in Deutschland, sondern erst einmal in China. Das Land fördert solche Technologien einfach deutlich mehr. Der luftige Fortschritt könnte dazu beitragen, Verkehrskrisen zu überwinden. Miriam Steimer durfte einsteigen.
Mitten im Verkehrsstau auf einen Knopf drücken und über den Stau hinwegfliegen. Davon hat wohl jeder schon mal geträumt. In Guangzhou im Süden Chinas kommen wir diesem Traum heute ganz schön nah. Hier beginnt die Zukunft, so verspricht es zumindest die chinesische Firma Yihan. Sie ist weltweit die Nummer 1, wenn es um solche Flugobjekte geht. Diese elektrische Drohne braucht wenig Platz, denn sie startet und landet senkrecht. Innerhalb von Großstädten soll sie bald als Taxi genutzt werden. Wir dürfen heute schon mitfliegen. Doch vorher muss ich meine Daten angeben. Nicht nur Größe und Gewicht, sondern auch Notfallkontakt und Blutgruppe. In der Kabine gibt es nur 2 Sitze und einen Bildschirm. Das ist alles. Einen Piloten gibt es nicht. Start und Zielpunkt sollen die Taxigäste in einer App festlegen. Der Flug wird aus einem Kontrollraum gesteuert. Seit April verkauft Yihan dieses E-Flugtaxi auch. In der Shopping-App Taobao, in der man in China von Obst über Klamotten bis zu Möbeln alles kaufen kann. Für rund 300.000 Euro können Firmen und Privatleute diese Drohne im Internet bestellen. Die Steuerung muss allerdings weiter über die Firma laufen. Um sich eine eigene Taxiflotte aufzubauen, muss man schon Multimillionär sein. Drohnen werden in China auch schon zur Paketlieferung genutzt. Und diese hier soll der Feuerwehr helfen. Besonders großes Interesse an ihr haben eng bebaute Städte mit Hochhäusern, bei denen das Löschen von der Straße aus schwierig ist. Doch zurück zur Taxidrohne. Auch andere Firmen haben erste Modelle. Yihang ist der Branchenprimus. Noch in diesem Jahr sollen die kommerziellen Flüge starten. Wir wollen diese Tiefflüge bezahlbar und alltäglich machen. Mehr Menschen sollen das jeden Tag nutzen können. Die Menschen machen sich Gedanken über den Preis. Er wird so sein, dass die Leute bereit sind, ihn zu zahlen. Die Drohne soll genau den Raum nutzen, der bisher nicht genutzt wird. Unterhalb der Flugzeuge, aber über dem Verkehrsstau der Straße. Und damit ein Problem lösen, das jede Metropole hat. Guangzhou, die 15 Millionen Einwohnerstadt nördlich von Hongkong, ist da keine Ausnahme. Das ist der Transport der Zukunft. Es wäre praktisch, damit zur Arbeit zu pendeln. Ich würde das nicht testen. Mir macht das Angst. Es fühlt sich an, wie durch einen Science-Fiction-Film zu fliegen. Paketlieferungen per Drohne oder mit dem Drohnen-Taxi vom Flughafen in die Innenstadt. Eine Zukunft, die in China schon bald Teil des täglichen Lebens sein soll.
Mit maximal 130 Kilometern pro Stunde. Hier geht es jetzt etwas langsamer weiter. Wobei der härteste Schuss beim Fußball, der liegt bei 210 Kilometer pro Stunde. Mit Fußball ist dein Stichwort, geht's jetzt auch weiter.
Ganz genau. In der Fußball-Bundesliga gab es an diesem Sonntag 3 Begegnungen. Union Berlin traf auf den VfL Bochum, Endstand 3:4. Eintracht Frankfurt verlor 1:5 gegen Bayer Leverkusen. Und der erste FC Heidenheim spielte gegen Mainz 05. Die Partie endete unentschieden 1:1. Zur Leichtathletik. Bei den World Relays auf den Bahamas haben sich 2 deutsche Staffeln das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Die 4x400 Meter Staffel der Männer und die 4x100 Meter Staffel der Frauen um Europameisterin Gina Lückenkämper. Die Sprintstaffel gewann ihren Vorlauf in 42,72 Sekunden vor Australien. Im Finale heute Nacht liebäugeln die Frauen mit einer Medaille. Zum Abschluss ihrer Welttournee hat US-Pop-Ikone Madonna das bislang größte Konzert ihrer 40 Jahre währenden Karriere gegeben. An der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro feierten 1,6 Millionen Fans eine Riesenparty am Strand, auf Booten und in den Hochhäusern. Eintritt musste dabei übrigens niemand zahlen. Das Konzert unter freiem Himmel war gratis.
Beeindruckend. Wir machen mit anderer Musik weiter. Es müssen nur die ersten Takte anklingen und schon weiß fast jeder, wessen Sinfoniestunde geschlagen hat. Manche bezeichnen sie sogar als eine Sternstunde der Menschheit. Die 9. von Beethoven. Freude schöner Götterfunken stieg in der Bekanntheit sicherlich dann noch einmal, als die Melodie 1972 erst zur Hymne des Europarats und 1985 zur offiziellen Europahymne auserkoren wurde. Uraufgeführt wurde die 9. vor 200 Jahren in Wien. Anlass genug, dass Claudio Armbruster eigens ein eigenes Stück komponiert, eine Ode an Beethoven.
Pressetermin zum 200. Geburtstag der 9. Und zur Feier des Tages wird Beethovens handgeschriebene Partitur aus dem Tresor ans Licht geholt. Der Dirigent will sofort darin blättern, doch die Bibliothekarin ist streng.
Darf ich? Darf ich nicht?
Das hatten wir vereinbart, dass nur ich die Handschrift
höre. Bitte schön.
Sie ist ja auch Weltkulturerbe, da muss man schon aufpassen. Schönschrift allerdings geht anders.
Und wie? Also man sieht sehr, sehr, sehr gut, dass Beethoven sehr, sehr wild gearbeitet hat, immer so viele Korrekturen gemacht hat, so viel wegradiert hat, so viel gekrabbelt hat. Auf Englisch würde man sagen, sehr troubled. Also der war wirklich unruhig.
Hier fand sie statt, die Uraufführung im Wiener Kärntner Tortheater am 7. Mai vor 200 Jahren. Ein Ersatzdirigent musste ans Pult. Beethoven stand nur hinter ihm, zu schwerhörig, um zu dirigieren. Es heißt, eine Sängerin habe ihn umgedreht in Richtung Publikum, damit er den tosenden Applaus wenigstens sehen konnte. Eine Sinfonie mit Chor, das gab es so noch nicht. Beethoven wollte Botschaft. Was passte da besser als Friedrich Schillers Worte von Freiheit, Brüderlichkeit und Freude?
Es ist so eine starke Musik und es wurde in diesem Sinne auch oft vergewaltigt. Von politisch vergewaltigt sozusagen. Aber die Essenz dieses Textes ist eigentlich unpolitisch. Es ist menschlich.
Antonello Manacorda hat sie gerade aufgenommen, die 9. Wie so viele Dirigenten vor ihm. Diese Sinfonie hat einiges durchgemacht. Wilhelm Furtwängler dirigiert sie zu Hitlers Geburtstag. Stalin wünscht sie sich zur Feier seiner totalitären Verfassung 1936. Und 1949 erklingt sie bei den Gründungsfeiern der DDR.
Freude!
Und dann, 1972, wird die Ode an die Freude von Herbert von Karajan umgearbeitet zur offiziellen Europahymne. 1989 feiert Deutschland den Mauerfall mit der 9. Und 2017 wird sie auf dem G20-Gipfel in Hamburg gespielt, in der Elbphilharmonie, während auf den Straßen Autos brennen. Und heute taugt sie noch als Europa-Hymne?
Europa ist noch nicht so. Wir sind noch nicht alle Brüder, leider. Und hoffentlich, diese Hymne bringt Europa noch mehr zusammen.
Warum nur Europa? Schiller und Beethoven dachten groß. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt.
Taugt auf jeden Fall auch als Ohrwurm. Was neben dem CDU-Parteitag, über den wir ja in der heutigen Sendung schon berichtet haben, nächste Woche noch wichtig wird, Benny Dzierlowski.
Am Dienstag beginnt der Deutsche Ärztetag. Erwartet wird in Mainz auch Gesundheitsminister Lauterbach. Und erwartet wird auch Streit. Vor allem um die Entbudgetierung und die finanzielle Ausstattung von Arztpraxen. Proteste der Ärzte sind schon angekündigt. Verteidigungsminister Pistorius ist ab Dienstag auf Reisen. Zuerst geht es in die USA. Dort wird er mit seinem Kollegen Lloyd Austin vor allem über die gemeinsame Hilfe für die Ukraine reden. Danach geht's für Pistorius weiter nach Kanada. An Christi Himmelfahrt wird in Aachen der Karlspreis verliehen. Dieses Jahr an Pinchas Goldschmidt, den Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz und an alle jüdischen Gemeinden in Europa. Die Auszeichnung gilt als klares Zeichen gegen Antisemitismus und für den Frieden. Pinchas Goldschmidt setzt sich schon lange für die Versöhnung aller Menschen ein. Meister Bayern München oder Seriensieger VfL Wolfsburg. Am Donnerstag kommt es in Köln zum absoluten Topspiel im Finale um den DFB-Pokal der Frauen. 9-mal in Folge hat Wolfsburg gewonnen. Schaffen es diesmal die Bayern-Frauen? Könnten sich die Männer ja was von abschauen.
Und jetzt der Blick auf die wechselhaften Wetteraussichten. Morgen regnet es vor allem in der Mitte und im Süden. Später bilden sich im Westen Gewitter, zum Abend auch im Südosten. Dann mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Dazu werden es 14 bis 24 Grad. In den nächsten Tagen ist es nicht mehr ganz so warm. Am Dienstag regnet es im Süden noch zeitweise. Danach wird es trockener bei 12 bis 21 Grad.
Regenschirm kann dennoch nicht schaden, scheint mir, genauso wie mehr Nachrichten.
Ja, und die gibt's hier um 0:30 Uhr.
Das war's von uns. Kommen Sie gut in die nächste Woche und bis morgen.
Tschüss.